Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Was für die Weizenbauern ein Fluch ist, das nützt den Winzern. Der heiße und trockene Sommer 2018, der liefert eine super Ernte. Insgesamt kommen in Deutschland 1 Milliarde Liter zusammen und das ist die größte Jahresmenge seit 1999. Der meiste Wein kommt, wenig überraschend, aus Rheinhessen, nämlich knapp ein Drittel. Dann noch aus der Pfalz, da sind das 19%. Und jetzt hätte ich natürlich unsere Landeskorrespondenten bitten können, mach doch mal ein Stück über die aktuelle Weinlese aus Rheinhessen oder der Pfalz oder Baden-Württemberg. Aber dann bin ich auf etwas gestoßen, das hat mich stark verblüfft. Denn auch im hohen Norden wird Wein angebaut und zwar in Mecklenburg-Vorpommern. Schloss Rattay in der Nähe von Neubrandenburg ist mit knapp 5 Hektar das größte Weingut Norddeutschlands. 1999 wurde es ins Leben gerufen und der Diplom-Önologe Stefan Schmidt, der leitet dieses Weingut. Guten Tag, Herr Schmidt.
Ja, schönen guten Tag, Herr Harting. Grüße Sie.
Der Startschuss für dieses Weingut, der fiel dann ausgerechnet an einem 1. April. Sollte das Ganze ein April-Scherz werden?
Ja, das sieht fast so aus, aber das ist mehr ein Zufall. Schloss Rattay ist ein Gutshaus hier im Norden Deutschlands und wir haben ja in Mecklenburg-Vorpommern Tausende davon. Und um eine Besonderheit, ein Alleinstellungsmerkmal zu erhalten, hat man sich überlegt, hier vor dem Schloss einfach 200, 300 Rebstöcke zu pflanzen. So fing alles an.
Und war das so ganz einfach? Sie haben einfach ein paar Rebstöcke da an das Schloss gepflanzt oder war das komplizierter?
Also Sie müssen eins wissen, Sie können in Deutschland Tomaten, Kartoffeln, Bananen und Orangen anbauen, aber wenn Sie Rebstöcke pflanzen, brauchen Sie eine Genehmigung dafür, beziehungsweise müssen Sie diese Flächen anmelden. Zu dem damaligen Zeitpunkt war das ein absolutes Novum. In Norddeutschland gab es nicht einen einzigen zugelassenen Weinberg und die Situation war so, dass zu dem Zeitpunkt jeder Bundesbürger 99 Rebstöcke in seinem eigenen Garten ziehen durfte und den Wein davon aber nur selber trinken durfte. Nun hat man hier angefangen, einen Winzerverein zu gründen, 1999 mit anfangs 7 Mitgliedern. Und wenn man das durchrechnet, hätten die ja 693 Rebstöcke pflanzen können. Und da hat man nun 300 Rebstöcke gepflanzt und dann kam der erhobene Zeigefinger aus Schwerin und von der Weinlobby, dass das so nicht geht. Dann wurde verlangt, dass es eingezäunt wird, dieses Areal, und das, wenn möglich, auch noch zwischen den einzelnen Parzellen der Mitglieder Zäune aufgestellt werden und Namensschilder angebracht werden. Also ein... Ja, ein Riesenspektakel, was damals hier im Norden entstanden ist.
Das klingt sehr deutsch. Was haben denn die Kollegen aus dem Süden damals zu Ihnen gesagt? Haben Sie gesagt, na, was machen Sie Spaß, wenn Sie denn da in Mecklenburg-Vorpommern?
Ja, das hat am Anfang gar nicht so eine hohen Wellen geschlagen. Das ging erst los, als dann im Jahr 2000 so 170 Mitglieder in dem Winzerverein waren. Und die haben nur alle gesagt, ja, wir wollen auch unsere 99 Rebstöcke irgendwo wiedersehen. Und das ist natürlich dann schon eine Riesenmenge. Es wurde dann auch im Jahr 2000 ein großer Weinberg angelegt. Das ist der Eichenberg, weil inmitten des Weinbergs steht eine 700-jährige Eiche. Und dieser Weinberg, der hat eigentlich dann das Fass zum Überlaufen gebracht. Und man hat dann überlegt, wie man diese ganze Quengelei aus dem Osten Mecklenburgs, sagen wir mal, etwas abschwächen kann und in die Legalität verhelfen kann. Und dann hatten wir zur damaligen Zeit einen Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium aus Rheinland-Pfalz. Der hat dann über den Ministerpräsidenten Beck und über unseren Ministerpräsidenten eine Verbindung hergestellt. Und Rheinland-Pfalz hat dann 5 Hektar abgetreten an das Land Mecklenburg-Vorpommern von Rebfläche und die sind dann ins Stargarder Land gewandert.
Herr Schmidt, welche Trauben wachsen bei Ihnen? Welchen Wein bekommt man?
Ja, die Geschichte der Traubenauswahl hier bei uns im hohen Norden, die ist sehr lang. Wir haben sehr viel federn lassen müssen, wir haben viel Lehrgeld bezahlt. Am Anfang hatten wir zum Beispiel Spätburgunder, da hatten wir Müller-Thurgau und dann hatten wir blauen Portugieser. Und es hat sich herauskristallisiert, dass solche Sorten wie der Spätburgunder, die ja doch eine längere Zeit von der Blüte bis zur Lese brauchen, bei uns im Norden keinen Platz haben. Also wir sind nun beim Phönix, der ist übrig geblieben aus der Anfangszeit, sind wir dann zu anderen Weißweinsorten gekommen, wie Solaris, wie Johanniter, Muscaris. Das sind Sorten, die wir jetzt ausprobieren. Wir haben auch oft mit Spätfrösten zu kämpfen. In diesem Jahr hatten wir vom 5. zum 6. Mai, zum 4., 5. Mai rum, hatten wir minus 4,5 Grad und es sind wirklich alle Triebe der Rebstöcke erfroren, weil wir einen sehr warmen April hatten und die Reben schon sehr weit entwickelt waren. Mhm. Nun ist es nicht so wie bei Kirschen oder bei Äpfelbäumen, die Reben treiben nochmal aus Nebenaugen und diese Sorten wie Regent oder wie Phönix, die haben dann sehr, sehr gut ausgebildet. Die haben da keine Verluste zu verzeichnen. Der Solaris ist da anfälliger. Beim Solaris haben wir durch den Frost 20-30% verloren. Und wir haben in diesem Jahr auch mit Staren zu kämpfen. Also die Verluste beim Solaris sind in diesem Jahr signifikant.
Also Weißweine und Rotweine. Bleiben wir mal kurz beim Rotwein. Wie schmeckt ein Rotwein aus Mecklenburg-Vorpommern, wenn man den jetzt direkt vergleicht mit einem aus Baden-Württemberg beispielsweise?
Also die Bedenken, die am Anfang da waren, dass der, sagen wir mal, der Körper und auch der Phenolgehalt, die Gerbstoffe, dass die zu gering entwickelt sind, dass die Farbe nicht ausreicht, das hat sich alles nicht bewahrheitet. Ja, diese Rebsorten, die wir jetzt hier bei uns verwenden, die bringen genügend Körper mit, bringen genügend Farb- und Aromastoffe mit. Das Problem, was wir zum Beispiel beim Regent haben, ist, dass der Prozess der Zuckeranreicherung oft durch die frühen Herbst- und Wintertage etwas eingeschränkt wird und dass wir eben in den Öpfelwerten so bei 80, 85 hängen bleiben. Ja, das ist beim Rotwein schon ein bisschen schade, weil Rotwein doch meist mit über 12 Volumenprozent gefordert wird. Die 12 Volumenprozent, die erreichen wir relativ selten, also 11,5, das ist das, was bei uns von der Natur aus machbar ist, aber wir geben uns damit zufrieden und wir sind eigentlich froh und wir haben auch bewiesen, dass unsere Weine von einer guten Qualität sind.
Sie haben auch schon Preise bekommen.
Ja, wir haben Preise bekommen, das ist sehr, sehr erfreulich. Wir sind da mit großer Skepsis reingegangen. Es ist ja nun mal so, dass wenn man in einem Landstrich etwas Neues beginnt und dann auch beäugt wird, und wie Sie schon gesagt hatten, dass wir als Spaßwinzer bezeichnet wurden, das ist am Anfang Tatsache der Fall gewesen, dann ist man da schon ein bisschen vorsichtig, dann traut man sich eigentlich gar nicht zu Wettbewerben Weine einzureichen. Wir haben das dann letztendlich 2016 doch gemacht und wir waren natürlich höchst erfreut, dass wir für unseren 2016er schon, ich glaube, das waren 6 oder 7 Medaillen gewonnen haben.
Könnte man pointiert sagen, dass die Zukunft Mecklenburg-Vorpommerns im Weinanbau liegt?
Das ist schon sehr verwegen, so etwas zu sagen. Ich will gar nichts ausschließen, das würde ich mal ganz ehrlich sagen. Was möglich ist und was natürlich eine Situation ist, die ich sehr befürworte, dass im Norden Deutschlands Wein weiter kultiviert wird. Sehen Sie mal, wir haben angefangen 1999, Schleswig-Holstein hat 2008 angefangen, die haben jetzt 30 Hektar. Und Niedersachsen hat erst 2016 angefangen mit offiziellem Weinbau und die sind jetzt bei 17 Hektar genehmigter Weinbergsfläche.
Stefan Schmidt, Winzer vom Schloss Gut Rattal bei Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank, Herr Schmidt.
Ich danke Ihnen.